Herzlich willkommen zum Work Hard But Smart Podcast, dem Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. Ich bin Olaf Rosenbaum, ich bin Steuerberater und Strategieberater. In diesem Podcast zeige ich dir, wie du aus deinem Betrieb ein strukturiertes, profitables Unternehmen machst. Du bekommst Anregungen, du bekommst Impulse, Denkanstöße, aber vor allem klare, direkt umsetzbare Tipps, mit denen du, wenn du willst, morgen schon loslegen kannst. Ohne Bullshit-Bingo, ohne Berater-Blabla. Danke, dass du dabei bist. Und nun nicht lang schnacken, rein ins Vergnügen. Hier ist Olaf Rosenbaum und du hörst Work Hard But Smart, den Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer, die nicht nur hart arbeiten wollen, sondern vor allem smart. Heute geht es um ein Thema, das mir sehr, sehr am Herzen liegt, nämlich das Thema Führung. Und ich werde versuchen, euch so ein bisschen Einblick darauf zu geben, wie meine Philosophie von Führung aussieht. Wichtig bei diesen Führungsthemen ist, es gibt da, glaube ich, jedenfalls kein richtig und kein falsch, sondern funktioniert und funktioniert nicht. Und wenn es nicht funktioniert, ist es halt falsch. Wir reden über dienende Führung. Und wenn jetzt da draußen irgendeiner von euch ist, der sagt, Kuschelkurs, dienende Führung, Weicheier, dann mein Versprechen, das ist kein Kuschelkurs. Dienende Führung hat mit Kuschelei überhaupt gar nichts zu tun, sondern das ist der größte, härteste, beste Wettbewerbsvorteil, den du dir überhaupt aufbauen kannst. Ich behaupte, dass die Art und Weise von dienender Führung, wie ich sie vertrete, genau den Unterschied ausmacht zwischen erfolgreichen Unternehmen und solchen, die nicht erfolgreich sind auf lange Sicht. Sei also gespannt. Wenn ich meinen Job heute gut mache, dann hast du am Ende dieser Folge drei Dinge gelernt. Nummer eins, warum du gerade deine besten Mitarbeiter verlierst und warum du das noch nicht mal weißt, warum. Du hast gelernt, zweitens, was dienende Führung wirklich bedeutet und was sie definitiv überhaupt gar nicht bedeutet. Klammer auf, meiner Meinung nach, Klammer zu. Und drittens, du weißt dann, wie ein Führungssystem aussieht, das dich davon befreit, permanent zu kindergärtnern und dass dein Team gleichzeitig besser macht, als du selber bist. Also hinein ins Vergnügen. Wie sieht die Ausgangslage in deutschen Unternehmen aus? Was passiert hier gerade in deutschen Unternehmen und im Übrigen auch gesamtgesellschaftlich? Wir machen also heute auch noch große Politik. Es gibt eine Studie von Gallup, den Gallup Engagement Index Deutschland 2024. Und danach, nach dieser Studie, sind gerade mal 9% aller Beschäftigten hochemotional an ihren Arbeitgeber gebunden oder überhaupt emotional gebunden. 9%. Das ist der niedrigste Wert, seitdem der gemessen wird, seit 2001. 78% der Arbeitnehmer machen Dienst nach Vorschrift. Und 13%, also jeder achte Mitarbeiter, hat innerlich schon gekündigt. Das ist Wahnsinn. Und dann kommt noch eine Metrik. Das Vertrauen in Führungskräfte ist innerhalb von 5 Jahren von 49% auf 21% gefallen, mehr als halbiert. Also nochmal, weil es so schön ist. 9% sind wirklich, wie wir auf Neudeutsch sagen, committed. 78% gehen zur Arbeit, weil sie Geld verdienen müssen und damit sie nicht bei Regen in der Bushaltestelle stehen müssen. Und 13% sind innerlich schon lange weg. Das ist der Hammer. Das sind keine abstrakten Zahlen. Das ist ein statistischer Durchschnitt, den du auch auf dein Unternehmen anwenden kannst. Ja, wenn du 8 Mitarbeiter hast, ist einer davon schon lange mit dem Kopf weg. Und du kannst ja mal dich jetzt mal kurz zurücklehnen und dann erscheint ein Bild vor deinem geistigen Auge. Genau das ist dieser Mitarbeiter. So, jetzt kann man natürlich sagen, alles klar, das ist so der Standard. Ne? Es gibt schlechte Führung, es gibt unmotivierte Mitarbeiter. Dann dieses Buzzword, bei dem ich wirklich Brechreiz bekomme, mangelnde Wertschätzung. Ja, guckt mal bitte aktiv, bewusst in so Stellengesuche rein, wie oft da dieses Wort Wertschätzung drin vorkommt. Habt ihr mal euch Gedanken darüber gemacht, was das ist? Wertschätzung? Was bedeutet denn das? Wann weiß ich als Arbeitgeber, dass ich meine Mitarbeiter wertschätze? Und wann weiß ich als Mitarbeiter, wann ich denn wertgeschätzt werde? Kann mir da mal einer eine Formel aufmalen? Wenn ja, bitte gerne an den üblichen Stellen, in die Kommentare, schreibt mir eine Nachricht und so weiter. Wie kann ich das messen? Ich als Arbeitgeber, ich schätze Wert. Und wie kann ich als Arbeitnehmer das messen? Das ist ein Gefühl, dass ich das merke. Jo, aber was kann ich aktiv tun? Soll ich eine Strichliste machen, wie oft ich die Leute lobe? Ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr eine tolle Idee. Für mich ist Wertschätzung, so wie er gelebt wird und benutzt wird heutzutage, ein Begriff aus dem Unternehmer-Bullshit-Bingo. Okay, liebe Leute, bevor mein Puls jetzt auf 180 geht, habe ich eine Frage an euch, mit der wir weitermachen. Was wäre, wenn euer Problem nicht eure schlechten Mitarbeiter sind, sondern wenn euer Problem eure guten Mitarbeiter wären? Interessanter Ansatz, oder? Und dieser Frage nähern wir uns in den nächsten paar Minuten. Es gibt nämlich ein Muster, das ich in vielen, vielen Beratungen immer wieder gesehen habe und im Übrigen, das auch in meinen eigenen Unternehmen aufgetaucht ist, bis ich es mal irgendwann begriffen habe. Du hast ein Team und in diesem Team gibt es Menschen, die funktionieren, die wirklich super funktionieren. Ja, die denken mit, die liefern ab, die lösen Probleme, bevor du überhaupt gemerkt hast, dass eins entstanden ist. Die sind morgens vor dir da, die sind abends nach dir da, die hauen richtig rein und du weißt genau, wenn du unterwegs bist, ach, auf die kann ich mich verlassen, die machen das bisschen schon. Und dann gibt's da die anderen. Das sind die, die warten. Das sind die, die lieber fragen, anstatt selber nachzudenken. Das sind die, die nur halbfertige Aufgaben auf dem Tisch haben und deren halbfertige Aufgaben wiederum bei anderen auf dem Tisch landen. Und weißt du, was passiert? Deine High-Performer, die räumen auf. Jeden Tag. Ohne zu murren, ohne sich zu beschweren, weil die Arbeit einfach weg muss. Die übernehmen die Aufgaben, die nicht erledigt wurden. Die erklären zum dritten Mal, was schon zweimal erklärt worden ist. Die sagen anderen auch, wo man die Informationen findet, die die gerade nicht suchen, sondern darauf warten, dass sie irgendwie durch die Räume geflogen kommt. Die kompensieren, die puffern alles ab und die halten dein System am Laufen. Und zu Beginn machen die das noch, ohne sich groß zu beschweren. Ja, weil sie Profis sind. Und weil die morgens zur Arbeit gehen und sagen, ich bin heute Morgen nicht aufgestanden, um durchschnittlich zu sein. Im Übrigen ein Spruch, der in sehr, sehr großer Größe bei mir im Büro an der Wand hängt. Ich bin heute Morgen nicht aufgestanden, um durchschnittlich zu sein. Die wollen stolz auf ihre Arbeit sein, stolz auf sich selber sein und vor allem, die wollen das Team nicht hängen lassen. Und jetzt passiert Folgendes. Wenn die denn mal was sagen oder wenn die denn auch mal genervt sind, was ja durchaus passieren kann, wenn die zum Beispiel sagen, du hör mal, das habe ich dir ja schon viermal erklärt, na, irgendwann musst du mal wissen, wo der Ordner steht, in dem das ist, ja, dann werden die von den anderen als schwierig empfunden, als arrogant, als Störenfriede, als schlechte Kollegen und als Mobber, die das Betriebsklima vergiften. Ganz ehrlich, habe ich schon tausendmal erlebt. Diejenigen, die sich über die anderen beschweren, mach die Augen zu, denk an die letzten 5 Situationen, wo ein Mitarbeiter bei euch vom Tisch stand und sich über einen anderen bitterlich beklagt hat. Und zwar nicht auf fachlicher Ebene, sondern die ist so arrogant, der ist so unfreundlich und so weiter. Überleg bitte, wer stand bei dir vom Tisch und hat sich beschwert und wer ist derjenige, über den man sich beschwert hat? Low Performer oder High Performer? So, und irgendwann kommt so ein Zeitpunkt und das ist der Zeitpunkt, der Moment, den die meisten Unternehmer verpassen, irgendwann ist bei diesen High-Performern einfach mal der Tank leer. Nicht wegen dir, nicht wegen des Gehaltes, nicht wegen der Arbeitszeiten, sondern, Achtung, wegen der Kollegen, die immer wieder mit ihrer Mittelmäßigkeit davonkommen. Und dann kündigen die. Die kündigen innerlich. Und du verstehst auch nicht mal warum, weil du bist ja so ein super Chef und bist ja so freundlich zu allen und du hast so ein tolles Betriebsklima und alle sitzen zusammen und fressen Brötchen und so weiter. Ist ja super bei dir. Und du hast ja immer ein offenes Ohr für die Leute, die sich beschweren, wenn die mal wieder schikaniert worden sind. Und das ist leider die bitterste Form von Führungsversagen. Du verlierst deine Besten nicht durch das, was du falsch gemacht hast, sondern durch das, was du toleriert hast. Nochmal, du verlierst deine besten Mitarbeiter nicht dadurch, dass du irgendwas getan hast, sondern du verlierst sie dadurch, dass du Dinge toleriert hast. Nämlich was? Mittelmäßigkeit. Ich gebe dir nochmal so ein paar Zahlen, um das so zu untermauern, was das für dein Unternehmen bedeutet. Laut Gallup fehlen innerlich nicht gebundene Mitarbeiter fast doppelt so viele Tage wie die engagierten Mitarbeiter. Doppelt so viele. Aber das Tolle ist, was diese Krankmeldung angeht, ne? Unser Bundeskanzler hilft uns Unternehmern jetzt dabei. Ich habe mich total gefreut, als ich das gehört habe. Ich habe innerlich gejubelt und gesagt, okay, Fritze, ich habe dich zwar nicht gewählt, war ein Fehler, nächstes Mal mache ich es ganz bestimmt, weil nämlich Fritz Merz hat recht. Kranke Mitarbeiter sind ein Problem. Und wie lösen wir dieses Problem? Ist klar, wir schaffen die telefonische Krankmeldung ab. Ein Jubelschrei in deutschen Vorstands- und Chefzimmern. Hurra, das Problem ist gelöst. Die Mitarbeiter werden nicht mehr krank, weil sie sich nicht mehr telefonisch krank melden können. Ich bin begeistert. Ist klar, dass das ein Schwachsinn kaum zu überbieten ist, aber das ist die Antwort unserer Politik. Wunderbar. Lass uns das lieber selber lösen. Ich glaube, da kommen wir weiter. Wiederum Gallup-Studie. Es lohnt sich übrigens mal, die aus dem Internet runterzuladen und sich die mal so ein bisschen anzugucken. Die deutsche Wirtschaft verliert zwischen 113 und 135 Milliarden Euro jährlich durch Produktivitätsverluste. Wegen eben genau dieses Umstandes, dass Mitarbeiter innerlich gekündigt haben oder Dienst nach Vorschrift machen. 135 Milliarden Wirtschaftskraft. Stellt euch mal vor, wir hätten die. Stellt euch mal vor, die würden teilweise in Ertrag umgewandelt werden. Stellt euch mal vor, das würde dann anteilig im Steuersäckel landen. Das, liebe Leute, das ist kein HR-Problem, sondern das ist ein Führungsproblem. Und dieses Führungsproblem beginnt mit einer Frage, die sich die meisten Unternehmer nie stellen. Welches Verhalten toleriere ich und was signalisiere ich damit meinem Team? Und das ist der Punkt. Du wirst genau beobachtet von deinem Team. Was tut er? Was macht er? Wie geht er mit anderen Menschen um? Und das, was du tolerierst, das wird in deinem Team zum Standard. Es gibt, kleiner Einschub, es gibt regalmeterweise Bücher über Führung. Und da steht zum Beispiel drin, du darfst niemals einen Mitarbeiter vor den anderen kritisieren. Was für ein Scheiß. Wenn es um persönliche Themen geht, also wenn der Mitarbeiter ein bisschen muffelt, ne, dann nehme ich den zur Seite und sage, hör mal, du muffelst ein bisschen. Das mache ich nicht vor versammelter Mannschaft. Aber wenn der Mitarbeiter einen Fehler gemacht hat, wenn er sich falsch verhalten hat, setze ich mich mit den Leuten hin, und zwar mit allen. Und dann wird dieser Fehler auf den Tisch gebracht. Aber nicht als Vorwurf, sondern als Ansage, die wie in etwa wie folgt lautet. Geil, dass du diesen Fehler gemacht hast. Super. Lass uns mal bitte eruieren, wie ist der zustande gekommen? Wo ist der Fehler im Prozess? Was können wir tun, damit dieser Fehler sowohl bei dir, aber auch bei allen anderen, die wir da sind, nicht vorkommt? Und wir benutzen Fehler, um uns weiterzuentwickeln. Das ist eine richtige Fehlerkultur. Nicht die Leute zusammenscheißen. Das ist albern und vor versammelter Mannschaft. Das macht man nicht. Das ist keine Führungsstärke, das ist Führungsschwäche. Ja? Nur alle müssen mitkriegen, welche Fehler toleriert werden bei dir und welche Fehler nicht toleriert werden bei dir. Das müssen die mitkriegen. Ja? Nur wenn es persönlich wird. Das macht man nicht vor versammelter Mannschaft. Und ich wiederhole mich, Fehlerbehandlung ist nicht Leute runterputzen und zur Sau machen. Fehlerbehandlung bedeutet, geil, dass du den Fehler gemacht hast. Super, danke dir dafür. Was machen wir in Zukunft, dass der Fehler nicht nochmal vorkommt? Und dann wird's gut. Und dann haben die Leute vor allen Dingen aber auch keine Angst, Fehler zu machen. Und Fehler sind das, was euch weiterbringen. Ja, wenn ich euch als Berater permanent über den Kopf streichelt und euch sagt, wie geil ihr seid und was ihr alles toll macht, entwickelt ihr euch nicht einen Meter weiter. Deswegen ist es meine Aufgabe als Unternehmensberater und auch als Steuerberater, den Unternehmern permanent in den Arsch zu treten. Ich habe wenig Freunde, aber sehr erfolgreiche Mandanten. Zurück zum Thema. Also, in aller Deutlichkeit, die Lösung ist nicht härter durchgreifen. Die Lösung ist auch nicht mehr Wertschätzung schreiben. Oh, du bist so toll. Sondern die Lösung ist ein komplett anderes Verständnis darüber, was in deinem Unternehmen eigentlich Führung ist. Was wäre, wenn dein Job als Unternehmer es nicht ist, das Beste aus deinem Team rauszuholen? Auch das, regalmeterweise Bücher, du musst das Beste aus deinem Team rausholen. Ich habe da eine andere Sichtweise. Mein Job ist es, ein Umfeld zu schaffen, in dem nur die Menschen bleiben und gedeihen, die selber das Beste aus sich herausholen wollen. Und das ist ein fundamentaler Unterschied. In Modell Nummer 1, ja, ich muss das Beste aus meinem Team rausholen, bin ich permanenter Antreiber. Ich muss Motivierer sein, ich muss pushen, ich muss kontrollieren, ich bin der Motor, ich muss immer hinter allen hinterherrennen. Im zweiten Modell bin ich der Spielführer eines Spitzenprofiteams. Ja, ich sorge nur für die Rahmenbedingungen. Oder herzliche Grüße an meinen Freund Uli Kaufmann. Ich baue einen Rahmen. Der hat mich immer als Rahmenbauer beschimpft. Er meinte das als Vorwurf. Ich fand's geil. Ich bin Rahmenbauer. Okay? Ich setze den Rahmen und dann kaufe ich mir Profis ein. Richtige, echte Profis. Und dann schütze ich die Guten vor den Schwachen. Und dann lasse ich sie spielen. Und dann passiert was. Und dann kann es sein, dass ein norwegischer Fußballmeister, den niemand auf dem Zettel hat, die ganzen Großen in Europa aus den Turnieren rauskickt, wie wir gesehen haben. Und wir haben andere Beispiele dafür. Auch Holstein Kiel hat mal Bayern München aus dem Pokal geworfen. Ich wollte nur mal dran erinnern. Heißt also, ich möchte keine Menschen um mich herum haben, denen ich erklären muss, was sie zu tun und zu lassen haben. Ich möchte Menschen in meinem Umfeld haben, die mir erklären, wie es besser geht. Dienende Führung bedeutet also nicht, ich stelle mich in den Dienst eines jeden Mitarbeiters, sondern dienende Führung bedeutet, ich baue ein System, in dem Höchstleistung die Norm ist, in der Höchstleistung der Standard ist und wo Mittelmäßigkeit keinen Platz hat. Und das ist genau das Gegenteil von Kuschelkurs, komplett. Das ist das härteste Führungsmodell, das ich kenne und angewandt habe. Kuschelkurs habe ich versucht, hat nicht funktioniert. Seitdem ich um mich herum echte, gute High-Performer versammle, ist mein Leben total entspannt. Wie funktioniert das jetzt? Wie kann ich das bauen in meinem Unternehmen? Aus meiner Sicht gibt es drei Säulen, die ich im Übrigen auch in meinen Unternehmen hauptsächlich in den beiden Steuerberatungskanzleien umgesetzt habe. In der SLB Steuerberatungsgesellschaft, die nehmen wir jetzt mal als Beispiel. Wer nicht genau weiß, was das ist, das ist eine von zwei Steuerberatungskanzleien in Kiel, in denen ich eben der Inhaber-Geschäftsführer-Mehrheitsanteilseigner bin. Und nun muss man sagen, Steuerberatung ist ja nun nicht gerade bekannt für rebellische Führungsmodelle, sondern das ist eine Branche, wo Hierarchie und Struktur, Kontrolle, Präsenzpflicht eigentlich der Standard ist. Ich bin Steuerberater, ihr seid Indianer und jetzt hoppla hopp im Schweinsgalopp. Das ist der Standard in Steuerberatungskanzleien. Und wir machen das anders, und zwar völlig anders. Bei uns gibt es keine festen Arbeitszeiten. Es gibt keine Anwesenheitsverpflichtung. Es gibt keine Urlaubsregelung im klassischen Sinne. Es gibt eine Beteiligung am Umsatz. Die Mitarbeiter, die entscheiden selbst, wann sie arbeiten und von wo sie arbeiten. Mir ist das vollkommen Latte, ob eine Buchhaltung morgens um 9 gemacht wird oder abends um 7. Und der Buchhaltung, der ist das auch völlig egal. Und wisst ihr, wem das noch egal ist? Dem Mandanten. Wichtig ist, dass die Arbeit gemacht wird. Und das ist genau das Commitment, was wir haben. Ich einige mich mit meinen Mitarbeitern, beziehungsweise das machen die inzwischen auch selber, darauf, was die zu erledigen haben. Und dann lasse ich die in Ruhe. Und ich lasse das Team spielen. Ich habe den Rahmen gesteckt. Ja, wir einigen uns, das muss gemacht werden. Wie du das machst, scheißegal. Besprich dich mit deinen Teammates und dann sieh zu, dass ihr vorne die Bude voll macht beim Gegner. Und genauso wird es hier auch getan. Die spielen einfach miteinander, die Leute. Und zwar gut. Die Mitarbeiter können sich bei mir die Mandate selbst aussuchen. Ja, Mandate in der Steuerberatung, Kunden insgesamt, wir reden hier von Dauerkundschaftsverhältnissen, nicht von Laufkundschaft. Das hat auch viel mit Nasenfaktor zu tun. Der eine kommt mit dem anderen besser klar und so weiter und so weiter. Ja, und die Mitarbeiter können sagen, pass mal, ich komme mit dem nicht so gut klar, kann das bitte jemand anders machen? Ja, kann er. Und auch was das Fachliche angeht, der eine Mitarbeiter liebt Lohnbuchhaltung, der andere hasst das wie die Pest, der eine mag Finanzbuchhaltung, aber keine Erbschaftssteuer und so weiter. Das heißt, wir stellen fest, wo, lieber Kollege, hast du deine Stärken, was machst du gerne, Darauf wird der Arbeitsplatz ausgerichtet und alles, was du nicht gut kannst, in erster Linie deswegen, weil du da keinen Bock drauf hast, das lassen wir einfach weg. Macht jemand anderes. Und das Ergebnis? Extrem niedrige Fluktuation, extrem niedriger Krankenstand, hohe Gehälter und ein Team, das aus sich heraus den Willen hat, permanent besser zu werden, ohne dass ich irgendwas dazu machen muss. Im Gegenteil, meine Mitarbeiter sind vor 2-3 Wochen zu mir gekommen und haben gesagt, pass mal auf, Olaf, du organisierst jetzt mal bitte ein paar Treffen, ein paar Teammeetings. Wir haben ein paar Themen, die wir uns aufgeschrieben haben. Wir möchten, dass hier Änderungen stattfinden in der Kanzlei, weil wir glauben, dass wir an den und den Prozessen besser werden können und dass wir unsere Arbeit besser machen können. Und ich habe da gestanden mit großen Augen, habe gesagt, ach du Scheiße, was kommt da jetzt auf mich zu? Ich werde sehen, die Meetings haben noch nicht stattgefunden, die werden jetzt eingeplant. Aber das Team kommt zu mir und sagt, wir möchten gerne besser arbeiten. Super. Wenn ich es nicht schon erfunden hätte, was bedeutet das für mich und für mein Arbeiten? Ich muss morgens nicht ins Büro, um zu prüfen, ob die auch alle arbeiten. Ich weiß, dass die arbeiten. Nicht, weil sie müssen, sondern weil sie wollen. Und ich weiß, jeder, der bei uns ist, will genau das. Und nur mal so am Rande, in der Regelfall ist unser Büro ab 4 Uhr morgens besetzt. Nicht wegen Ansage, sondern weil es so ist, wie es ist. Das Prinzip, das dahinter steht, das ist immer dasselbe, das ich im Übrigen auch in Mandantenprojekten gerne umsetze. Es gibt 3 Säulen. Standards setzen, nicht senken. Befähigen statt beschäftigen. Und Vertrauen als Betriebssystem. Gehen wir die mal durch, diese 3 Säulen. Säule 1, Standards setzen und nicht senken. Der erste und der häufigste Fehler bei diesem Prinzip der dienenden Führung ist, man verwechselt das mit Nachgiebigkeit. Dienende Führung bedeutet nicht, dass ich meine Erwartung an die Schwächsten anpasse. Das wäre nämlich das Gegenteil von dienen, das wäre Verrat an den Starken. Leider, jetzt wird's nochmal ein kleines bisschen politisch, leider driftet unsere Gesellschaft dahin, dass wir uns permanent an den Schwächsten orientieren. Das heißt, keine Bundesjugendspiele mehr, weil da gibt's ja Menschen, die haben keine Ehrenurkunde. Ich habe in meinem ganzen Leben bei den Bundesjugendspielen keine einzige Urkunde gewonnen. Ich musste mit diesem 90-Gramm-Ball werfen, der ist mir auf die Füße gefallen, weil ich es einfach nicht konnte. Habe ich dadurch Schaden genommen? Nee. Sondern das hat bei mir den Ehrgeiz geweckt, in irgendwelchen anderen Dingen besser zu sein als der Blödmusiker, der mit seinen dicken Armen neben mir stand und diesen Ball ins Universum geworfen hat. Okay? Ja, alter weißer Mann, Ende der 60er geboren, ich kenne die ganzen Sprüche, lass mich in Ruhe damit. Weiter geht's. Wir müssen gendern. Wir müssen auf die kleinste Minderheit unser ganzes Leben einstellen. Das heißt, ich bin ein totaler Gegner davon, Minderheiten zu diskreditieren, weil sie Minderheiten sind. Aber bitte, wir können nicht unsere Gesellschaft an jeder Minderheit ausrichten. Denn, Freunde, Nachbarn, Landsleute, wenn wir unsere Gesellschaft an den Schwächsten ausrichten und die Schwächsten zum Standard machen, habe ich mal eine interessante Frage an euch. Was glaubt ihr, kommt dabei raus? So, auf mich hört leider keiner, aber in meinem Unternehmen, da kann ich Dinge anders machen. Ich setze klare, hohe Standards. Klammer auf, inzwischen nicht nur ich, sondern das Team selbst, Klammer zu. Und ich sorge dafür, dass jeder im Unternehmen weiß, was erwartet wird. Und zwar nicht als Drohung, sondern als Versprechen. Bitte macht das, weil wir machen das hier so. Wir haben in der SAB ein Workstyle, nennen wir das, festgeschrieben. Eigenverantwortung ist keine Option. Eigenverantwortung ist die Grundbedingung. Ich bin kein Kindergärtner, okay? Ich bin Steuerberater und Unternehmensberater, Strategieberater. Ich bin kein Kindergärtner. Ich kann das auch gar nicht gut, frag mal meine Kinder. Wer bei uns ist, der denkt und der handelt unternehmerisch. Zum Besten unserer Mandanten. Und wer das nicht will oder wer das nicht kann, für den sind wir leider nicht der richtige Arbeitgeber. Das klingt hart, das ist auch hart, aber gleichzeitig ist das so unglaublich fair. Das ist das Fairste, was du für dein Team tun kannst. Und weil es so wichtig ist, ganz, ganz wichtiger Einschub. Ein Mitarbeiter, den ich nicht als High-Performer sehe und der deswegen mein Team verlassen muss, kann unter einem anderen Trainer, Spielführer und in einem anderen Team hervorragend performen. Und andersrum. Jemand, der woanders saugeil spielt, kann bei mir, weil die Teamstrukturen anders sind, weil wir anders arbeiten, wie auch immer, weil die Chemie anders ist, total auf den Bauch fallen. Das heißt, das hat nichts mit der Qualität des Menschen zu tun. Das hat nur damit zu tun, ob derjenige in meinem Team performt oder nicht. Und er kann in einem anderen Team super toll sein. Ja, also ganz, ganz wichtig. Hier geht es nicht um Menschen nach Güte zu bewerten. Hier geht es nur darum zu sagen, ist das der richtige Spieler in meinem Team, Nummer eins? Und Nummer zwei, habe ich diesen Spieler an die richtige Stelle gesetzt? Wenn Oliver Kahn Mittelstürmer hätte sein sollen, dann wäre er wahrscheinlich in jedem Spiel nach 2 Minuten mit einer roten Karte rausgeflogen. Das kann der nicht, aber Torwart kann der. Okay? Also, wenn du keine Standards setzt, ja, und wenn du diese Standards nicht durchhältst, dann sendest du eine klare Botschaft an deine High-Performer. Mittelmäßigkeit hat in diesem Unternehmen keine Konsequenzen. Und das ist genau der Moment, an dem High-Performer offen sind für andere Angebote. Du kannst dir ja mal aus Spaß folgende Fragen stellen. Erstens, welche Verhaltensweisen oder Leistungen tolerierst du gerade, die du eigentlich überhaupt gar nicht tolerieren willst? Zweite Frage, weiß jeder in deinem Team haargenau, was es bedeutet, bei dir gut zu sein? Und zwar nicht als Gefühl, sondern konkreter, messbarer Maßstab. Woran erkenne ich, dass ich gut bin? Und das Dritte ist, hast du Mitarbeiter bei dir rumlaufen, die du schon länger bei dir behältst, als es gut ist? Sowohl für die als auch für dich, weil die Mitarbeiter sind in der Regel nicht doof. Das sind Menschen, die merken das, ja, und fühlen sich unwohl und denen geht's scheiße. Und dann ist es gut, wenn einer die Vernunft walten lässt und das Drama beendet. Bist du das? Dienende Führung beginnt nicht mit Zuhören. Dienende Führung beginnt mit Klarheit. Ganz, ganz wichtig. Du dienst nicht dem schwächsten Glied, sondern du schützt das Stärkste. Das, liebe Leute, war Säule 1. Standards setzen und nicht senken. Was ist Säule 2? Befähigen statt beschäftigen. Das ist der zweite Hebel im Unternehmen und der fällt den meisten Unternehmern total schwer, weil er nämlich loslassen bedeutet. Nochmal in aller Deutlichkeit. Ich bin kein Kindergärtner und ich will auch kein Kindergärtner sein. Ich will der Spielführer eines Profiteams sein, bei dem jeder genau weiß, was er zu tun hat. Und bei dem ich nur dann eingreife, wenn mein Team mich braucht. Klingt gut, ne? Wie kommst du da hin? Du baust Menschen auf, die besser sind als du. In ihrem Bereich, auf ihrem Gebiet. Das erfordert aber eine bestimmte Haltung, und zwar von dir. Und ehrlich gesagt, eine Haltung, die ich auch erst lernen musste. Ich habe das teuer bezahlt. Ihr könnt die Abkürzung nehmen. Dankt mir nicht, macht es einfach. Ich brauche keine Leute, denen ich erkläre, wie es geht. Die Leute erklären mir, wie es geht. Ich dulde stärkere Menschen um mich herum. Nicht nur, dass ich sie dulde. Ich will das. Ich will Menschen um mich herum, die besser sind als ich. Was kann mir Schöneres im Leben passieren? Heißt aber, dass das für mich als in Anführungsstrichen Chef unglaublich schwierig ist, denn wenn ich hier ankomme und sage, oh Leute, ich habe eine tolle Idee, wir machen das jetzt so und so, kann ich mich darauf verlassen, dass es garantiert nicht dazu kommt. Weil nämlich meine guten Leute sich einfach hinstellen und sagen, nö, machen wir nicht. Mein Lieblingsspruch, mit dem die mich permanent auf die Palme bringen, ist, du bist ja nur Theoretiker, wir sind aber Praktiker und sitzen jeden Tag am Schreibtisch. Nervt mich zu Tode. Haben sie recht? Haben sie. Ja, aber ich habe ja immer so tolle Ideen. Wir machen die Buchhaltung jetzt andersrum. Nein, machen wir nicht. Wir benutzen jetzt dieses oder jenes Tool. Machen wir nicht. Kann ich kommen mit, was ich will? Am schönsten ist es, wenn ich das irgendwie hinkriege. Das erfordert aber wirklich große Nervenstärke und Taktik und Vorbereitung. wenn ich das, was ich gerne möchte, so in das Team einsickern lasse, ne, Elon Musk, let that sink in, so ins Team einsickern lasse, dass die irgendwann zu mir kommen und sagen, pass mal auf, Olaf, wir haben uns mal zusammengesetzt, wir haben eine sensationell geile Idee. Was ich jetzt nicht machen darf, ist, das, was ich am liebsten machen würde, ich darf nicht sagen, habe ich doch gesagt, und vor allen Dingen darf ich nicht anfangen zu grinsen, sondern ich muss ernst gucken und sagen, wuh, das war eine fantastische Idee, das finde ich super, dass ihr da drauf gekommen seid. Okay, machen wir so. Ist das schwer für mich? Ja. Ist das gut? Ja. So, das war die eine Sache. Jetzt kommt die zweite in dieser Säule, befähigen statt beschäftigen. Du delegierst nicht Aufgaben. Du delegierst Verantwortung. Wo ist der Unterschied? Riesengroß. Wenn du Aufgaben delegierst, dann bleibt die Ergebnisverantwortung bei dir. Das heißt, du bekommst die Zwischenergebnisse, du prüfst, du korrigierst, du musst dir das angucken. Du bist weiterhin der Engpass. Wenn du allerdings die Verantwortung delegierst, dann gehört das Ergebnis demjenigen, der diese Verantwortung übernommen hat. Das heißt, du delegierst die Ergebnisverantwortung. Das ist unbequem. Das bedeutet, dass Fehler passieren werden. Das bedeutet, dass es nicht so läuft, wie du das willst. Überhaupt nicht. Aber du schaffst Lernprozesse, auch durch die Fehler oder gerade durch die Fehler. Und das sind keine Katastrophen. Ja, wenn ihr nicht gerade auf dem Rettungswagen arbeitet, ja, dann müsst ihr euch immer eins vor Augen halten. Das ist auch für mich, das ist mein Standardspruch, wenn ich hier durchrenne. Ich bin kein Unfallchirurg. Wenn wir einen Fehler machen, sterben keine Menschen, sondern da ist eine Buchung verrutscht oder beim Finanzamt ist was quer, weiß ich nicht. Nichts, wovon irgendeiner signifikanten körperlichen Schaden nimmt. Wir haben also, und das ist eine Formulierung, die bei uns auch aufgeschrieben ist, wir haben keine Angst davor, Fehler zu machen. Fehler sind eine Chance zur Weiterentwicklung. Und das steht bei uns nicht nur so als Motivationsposter irgendwo, sondern das ist gelebte Realität. Und noch eins, weil es ganz, ganz wichtig ist zu dem Thema, es wird nicht so passieren, wie du es dir wünschst. Ich habe meine Mitarbeiter irgendwann mal gebeten, Briefe an das Finanzamt selber zu schreiben. Ja, sonst war es immer so, die sagt mir hier, da beim Finanzamt ist das und das. Und dann haben die mir das vorbereitet und haben einen langen DIN A4-Zettel gemacht. Und dann habe ich, in meinen ersten Jahren hatte ich noch eine Sekretärin, später habe ich das dann selber geschrieben. Und dann habe ich auf Basis der Vorbereitung den Brief an das Finanzamt geschickt. Bis ich mich irgendwann mal gefragt habe, warum mache ich das eigentlich? So, und dann habe ich gesagt zu den Mitarbeitern, pass auf, ihr bereitet das sowieso vor, dann macht doch bitte das Schreiben an das Finanzamt gleich fertig. Und dann habe ich gesagt, jo, klar, machen wir sowieso. Du hast ja sowieso keine Ahnung davon, wir müssen dir eh alles sagen. Danke. So, was passierte also? Die Mitarbeiter haben mir die Briefe vorgelegt, die an das Finanzamt schreiben wollten. Und dann habe ich mir mal einen Stift genommen und da drin rumkorrigiert. Und zwar so lange, bis der Brief so war, wie ich ihn gerne haben wollte. Riesenfehler. Weil nämlich ich in der Weise korrigiert habe, dass der Brief nachher so klang, als hätte ich ihn geschrieben. Den habe ich aber nicht geschrieben, hat meine Mitarbeiterin geschrieben. Dann lass sie doch bitte so formulieren, wie die halt formuliert. Das ist nicht so, Eigenlob stinkt, aber nicht, wenn es wahr ist. Das ist vielleicht nicht so filigran formuliert. Das ist vielleicht nicht so, so wie ich es gerne hätte. Und ich bin ja so ein super Taktiker, ist auch nicht so taktisch formuliert und so weiter. Das heißt, ich habe eine Zeit lang die Briefe dann nur noch darauf kontrolliert, ob da irgendwas drinsteht, was rechtlich ein Problem werden kann. Also im Steuerrecht, da kann man zwei Worte verwechseln, also nicht verwechseln, sondern voreinander oder hintereinander schreiben, die ergeben aber rechtlich einen anderen Sinn. Okay, darauf habe ich geachtet, dass da kein Rechtsschaden entsteht. Aber ich habe nicht mehr in die Formulierung eingegriffen, weil nämlich das Ergebnis war, dass die Mitarbeiter irgendeinen Scheiß geschrieben haben. Und dann habe ich gesagt, pass mal, ich lese immer diesen Satz vor. Dann habe ich den vorgelesen. Und dann hat die gesagt, ja, das ist totaler Quatsch. Ich sage, warum gibst du mir das denn? Du korrigierst das sowieso. Warum soll ich mir Mühe geben? Und dann habe ich gesagt, okay, da war der Fehler. Also die Mitarbeiter schreiben die Briefe ans Finanzamt selber. Die machen es so, wie sie es gerne wollen. Das ist nicht so, wie ich es schreiben würde. Hauptsache, das Ziel wird erreicht. Und meine Mitarbeiter sind so geschult, dass die genau wissen, bis wohin sie gehen können, also was sie selber rechtlich verantworten können. Und sobald es in einen Sachverhalt reingeht, wo die sagen, oh, da sollte vielleicht nochmal jemand drüber gucken, landet das Ding bei mir auf dem Schreibtisch. Kommt im Übrigen relativ selten vor. Okay? Also, wenn ihr Verantwortung delegiert, dann werden Dinge nicht so gemacht, wie ihr das wollt. Und ganz besonders scheiße wird's für euch, wenn ihr feststellen müsst, dass es besser ist, als wenn ihr das macht. Das geht gegen das Ego. Und ich weiß genau, wovon ich rede. Nächster Punkt. In der Säule befähigen statt beschäftigen. Du investierst in Können und nicht in Kontrolle. Das kannst du dir leicht ausrechnen. Stell dir mal vor, du kontrollierst deine Leute einen Tag pro Woche. Das sind 8 Stunden. 48 Wochen, falls du in der Tat 4 Wochen nicht in deinem Unternehmen sein solltest, ne? 48 Wochen. Nehmen wir mal so einen Unternehmerstundensatz, 100 Euro. Dann sind das fast 40.000 Euro pro Jahr, die du mit Kontrolle verbringst. Mach doch mal was total Irres. Nimm diese 40.000 Euro und steck die in Weiterentwicklung, in Coaching, in Seminare, was auch immer, sodass die Mitarbeiter befähigt werden und nicht kontrolliert werden. Finden die Mitarbeiter total super. Wir machen das so, dass wir in der SRB nicht nur betriebliche Dinge fördern, sondern auch Freizeitaktivitäten. Ja, also wenn ein Mitarbeiter Hilfe braucht bei irgendwas oder wenn er, keine Ahnung, Mountainbike fährt, dann gibt es ein Jobfahrrad oder. Ja, warum? Weil es klar ist, dass ein Mitarbeiter, der auch in seiner Freizeit Spaß hat und tolle Dinge tut und Lust hat und so weiter, dass der natürlich auch im Büro besser gelaunt ist. Mir geht es nicht darum, die Performance jetzt noch 3% zu erhöhen. Wenn ich so drauf wäre, ja, dann bräuchte ich auch keinen Podcast mehr zu machen, dann würde mir die Insel neben Richard Branson gehören. Tut sie aber nicht. Ist da überhaupt eine Insel? Man weiß es nicht. Es geht darum, dass ich mit Menschen zusammenarbeiten möchte, die glücklich sind. Weil dann bin ich auch glücklich. Klingt ein bisschen weichgespült, ist aber so. Nächster Punkt. Und das ist einer, der gehört zum Bullshit-Bingo der deutschen Coaching-Szene. Mach dich selbst überflüssig. Kriege ich inzwischen wirklich Hautausschlag, wenn ich das höre, ist aber richtig, nur nicht so, wie diese Vögel das propagieren. Wenn du gute Leute hast, wenn die so arbeiten, wie es sich gehört, wenn es vernünftig ist, dann werden die Anfragen, die an dich herangetragen werden, stetig weniger, immer weniger. Und bei mir ist es darin gegipfelt, dass meine Mitarbeiter mich irgendwann angeguckt haben und gesagt, was willst du denn hier? Da habe ich gesagt, Entschuldigung, da draußen ist ein Schild, da steht mein Name dran. Ich dachte, ich guck mal rein. Dann habe ich gesagt, du, pass auf, ganz ehrlich, ne, du hältst uns hier permanent von der Arbeit ab. Hast du irgendwelche guten Ideen, die du uns sagen willst? Dann habe ich gesagt, nee, heute nicht. Gut, wir haben aber nichts für dich zu tun. Geh Motorrad fahren, die Sonne scheint. Und dann war ich total beleidigt, habe mich umgedreht, bin auf mein Motorrad gestiegen, durch die Gegend geballert, war stinksauer, bis ich dann irgendwann nach einer Stunde Motorrad fahren, tat mir der Hintern weh, angefangen habe nachzudenken. Und gesagt, sag mal, worüber regst du dich eigentlich auf? Mehr geht doch eigentlich gar nicht. Das müsst ihr aber aushalten. Geht gegen das Ego. Garantiert. Also, zusammenfassend. Versucht, der Primus inter pares zu sein. Also der Erste untergleichen. Und nicht der Erste mit dem Haufen Abhängiger. Alle meine Mitarbeiter wissen, dass das mein Laden ist oder dass ich der Mehrheitsgesellschafter bin. Ich muss das aber nicht raushängen lassen, weiß eh jeder. Und die wissen alle, dass ich, wenn ich wollte, jede Entscheidung treffen könnte, die ich treffen will, weil das ist mein Laden. Die wissen aber auch, dass ich nicht so blöd bin, das zu tun. Wie sieht's bei euch aus? Ich weiß, das ist eine sehr anspruchsvolle Folge. Wir sind auch schon fast auf einer Stunde, aber das Thema ist wichtig und ihr merkt vielleicht auch, dass es mir echt auf der Seele liegt, dass man loszuwerden und danke, dass ihr mir dabei zuhört und euch meinen Sermon anhört. Bin aber sicher, wenn ihr da ein bisschen was rauszieht, dass das euch auch zum Guten hilft. Trotzdem müsst ihr da jetzt durch. Ich hatte versprochen 3 Säulen. Säule 3 kommt jetzt und die heißt Vertrauen als Betriebssystem. Das ist das Einfachste und das Schwerste. Es ist in den anderen beiden Säulen schon so ein bisschen durchgeklungen. Vertrauen, ja, ist keine Belohnung. Vertrauen ist Grundvoraussetzung. Nicht nur bei der Arbeit, sondern auch im Leben. Ich habe da eine sehr klare Einstellung, mit der ich immer wieder auf die Schnauze falle, aber ist mir egal. Ich vertraue jedem Menschen so lange, bis er mir beweist, dass ich ihm nicht vertrauen darf. So gehe ich durchs Leben. Ich bin nicht blöd. Auch ich habe ein Bullshit-Radar. Ich merke das, wenn einer mir Böses will, ja? Meistens. Und wenn nicht, habe ich um mich herum Leute, die mir ehrlich sagen, pass mal auf, das da funktioniert jetzt gerade nicht. Okay, nichtsdestotrotz, ich vertraue erst Und wenn du mir beweist, dass ich dir nicht vertrauen kann, dann wird's doof für dich. Aber ich gebe Vertrauensvorschuss. Und nur so funktioniert das. Ihr glaubt immer, dass solche Sachen, oder was, ihr glaubt immer, Entschuldigung, also viele Unternehmer, auf die ich so stoße, glauben, dass jeder Mitarbeiter nur auf die Welt gekommen ist, um ihn zu bescheißen. Da wird Homeoffice als Belohnung vergeben. Bei uns ist das Standard. Ich habe euch das gesagt. Wir haben keine Anwesenheitsverpflichtung. Die Mitarbeiter können arbeiten, von wo sie wollen. Wir haben die technischen Voraussetzungen. Überhaupt kein Problem. Ja, ist im produzierenden Gewerbe ein bisschen anders, ist im Handwerk ein bisschen anders. Also so ein Dach, das deckt sich halt nicht von Mallorca aus. Ja, sondern da müssen schon Leute aufs Dach steigen. Das ist klar. Aber in meiner Branche, in der Dienstleistungsbranche, da geht's. Und auch in der Dachdeckerei könnt ihr das artverwandt anwenden. Also, Vertrauen sich verdienen zu lassen, ist Unfug aus meiner Sicht. Vertrauen ist eure Aufgabe und eure Mitarbeiter werden das zu schätzen wissen. Denn wenn du dokumentierst durch dein Verhalten, dass du einem Menschen nicht vertraust, bevor du ihm überhaupt einen Grund gegeben hast, ihm nicht zu vertrauen, ja, entschuldige bitte, was soll denn dabei rauskommen für ein Verhältnis? Du hast doch die Beziehung vergiftet, bevor die überhaupt anfängt. Das machst du doch im Freundeskreis auch nicht. Oder was weiß ich, wenn du irgendwo längs gehst. Du setzt dich doch nicht hin und sagst, du, ich vertraue dir nicht. Beweis mir mal, dass ich dir vertrauen darf. Wenn du bei mir damit um die Kurve kommst, dann drehe ich mich einfach um und gehe. Warum soll ich mich mit dir beschäftigen? Und bei euren Mitarbeitern macht ihr das anders. Was für eine Idiotie. Hört auf damit. Ich will euch dazu ein Beispiel aus der SRB geben. Ich hatte vorhin schon gesagt, wir haben keine feste Urlaubsregelung. Das deutsche Arbeitsrecht sieht vor, dass wir im Arbeitsvertrag Urlaubstage eintragen. Das haben wir gemacht. Im Innenverhältnis gilt aber, dass das nicht gilt. Die Mitarbeiter können so viel Urlaub machen, wie sie wollen. Es ist mir egal. Es gibt auch keine Genehmigung für Urlaub. Sondern die Mitarbeiter sprechen das bitte mit ihren Teams ab und sagen, ich bin mal so und so lange nicht da. Okay? Das heißt, ich weiß nicht, wann einer Urlaub hat und wann nicht. Und das interessiert mich auch nicht. Was interessiert mich, dass meine Mandanten, und das passiert sehr oft, dass meine Mandanten mich irgendwo zur Seite nehmen, wenn ich im Holsteinstadion stehe mit einem Bier und einer Bratwurst in der Hand und sagen, du Alter, da in deinem Laden, das läuft echt gut und deine Mitarbeiterin, Alter, die ist auf Zack, das bringt richtig Spaß, mit der zusammenzuarbeiten. Und wenn das kommt, weiß ich, ich habe alles richtig gemacht. Und das kommt, ich will nicht angeben, aber es kommt nicht so selten vor. Und für meine Mitarbeiter ist das ein super Vertrauenssignal. Wenn hier einer neu anfängt, dann sagt er, Entschuldigung, dieser Schein da, wo man den Urlaub eintragen muss, wo finde ich denn den? Dann sagen alle, das gibt's hier nicht, wenn du nicht kommst, dann kommst du halt nicht. Ob du Homeoffice machst oder rennst in die Stadt und gehst einkaufen oder ob du nach Mallorca fährst und arbeitest von da aus oder halt auch nicht, mach was du willst. Hauptsache die Buchhaltung ist fertig. Hauptsache der Jahresabschluss ist fertig und was sie ansonsten noch so für Dinge tun. Menschen, die sowas nicht wollen, ja, die wollen auch bei uns nicht arbeiten. Bei uns arbeiten Leute, die wirklich Commitment haben und zwar auf einem Level, dass ich mit Kontrolle und mit Anordnung und mit Order dem Mufti nie im Leben erreicht hätte. Und das ist im Übrigen das Prinzip, das hinter dienender Führung steckt. Du baust kein System, bei dem du alle dazu bringst, in irgendeiner Form zu arbeiten, sondern du baust ein System, das nur die Leute anzieht, die in diesem System arbeiten wollen und die gut arbeiten wollen. Das ist der Punkt. Wie könnt ihr Vertrauen aufbauen? Gibt es verschiedene Modelle, ich gebe euch ein paar Hinweise, aber sendet Signale. Signal 1, Zahlen teilen. Umsatz, Kosten, Marge, was habt ihr zu verlieren? Ernsthaft. Bei mir weiß jeder und jeder Mitarbeiter, weil es auch wissen muss, wie viel Umsatz er macht. Also wie viel Geld ich mit dem nicht verdiene, aber bekomme. Wofür brauchen wir das? Weil es eine Umsatzbeteiligung gibt. Dafür muss der Mitarbeiter das wissen. Also kriegt er die Zahl. Wofür ist das noch wichtig? Unternehmerische Entscheidung. Ich erwarte von meinen Mitarbeitern, dass die wie kleine Unternehmer denken. Ohne Zahlen kann ich nicht wie ein Unternehmer denken. Also brauchen die das. Ja, ich lege jetzt nicht meine Einkommensteuererklärung offen. Ja, nicht, weil ich da Angst vor hätte, sondern weil es irgendwie kein was angeht. Ne? Wir Deutschen sind ja so. Aber die Zahlen, die Mitarbeiter benötigen, um ihre Arbeit ordentlich zu machen, die kriegen sie. Signal Nummer 2, Umsatzbeteiligung. Mach doch eine Struktur, da wo es geht, da wo es machbar ist. Ne, das geht nicht überall. Mach eine Umsatzbeteiligung. Belohne Mitarbeiter, die einen Schlag reinhauen. Bei uns bei der SRB gehört das zum Teil, dieses Workstyle. Das ist ein Teil unserer DNA, dass die Mitarbeiter dann, wenn sie besonders viele Dinge tun, auch eben dafür belohnt werden. Und das dritte ist, Fehler öffentlich zugeben. Auch ich. Und nicht nur auch ich, sondern gerade ich. Vor dem Team. Habe ich falsch eingeschätzt? Habe ich nicht gesehen? Sorry, machen wir jetzt anders. Wie viele Unternehmer habe ich kennengelernt, die ums Verrecken niemals zugeben würden, dass sie einen Fehler gemacht haben? Das ist so ein Bundeswehrführungsding, ja? Da ist es so, triff eine Entscheidung, die kann falsch sein, aber triff sie, damit du deinen Leuten im Gefecht Sicherheit gibst. Und wisst ihr was? Vollkommen richtig. Genauso wird's gemacht. Einschub? Ich bin gar nicht im Gefecht. Okay, ich bin nicht im Krieg. Bei mir stirbt niemand. Ich darf Fehler zugeben. Und nicht nur das, wenn ich Fehler zugebe, wenn ich klar mache, dass ich nicht unfehlbar bin, dann entsteht dadurch Vertrauen. Wenn ich mich darstelle als der heilige Spekulatius, der übers Wasser schweben kann, ja, und sakrosant bin und nie Fehler mache, vor allem die auch gar nicht zugebe, dann wird's lächerlich. Und es wird insbesondere deswegen lächerlich, und das müsst ihr euch wirklich vor Augen halten, die Leute sind nicht doof. Die wissen, dass ihr den Fehler gemacht habt. Und dann rennt ihr durch die Gegend und sagt, ich mache alles richtig. Und wenn ihr richtig geil drauf seid, dann versucht ihr noch, den Fehler irgendjemand anderem in die Schuhe zu schieben. Und dann habt ihr verloren. Dann habt ihr das Vertrauen verspielt. Jetzt gibt es einige von euch da draußen an den Empfangsgeräten, die sagen werden, wovon redet der Mann? Ist das selbstverständlich? Ist es nicht. Die Mehrzahl von euch da draußen wird jetzt irgendwie beschämt nach unten gucken. Bitte nicht, wenn ihr Auto fahrt. Wenn ihr einen Fehler macht, Arsch in der Hose haben, zugeben, sorgt für super Vertrauen. Ist nur doof, wenn ihr zu viele Fehler macht, ne? Aber gut. Ich möchte euch dazu zwei Tipps geben. Es gibt ein Buch, das heißt Die fünf Dysfunktionen eines Teams von einem Patrick Lencioni. Was ich an diesem Buch liebe, ist, dass hier Teambuilding sozusagen beschrieben wird. Also wie baut ihr ein hochfunktionales Team auf? Und das ist so ein Pyramidensystem, so ein Stufensystem. Es ist unglaublich schwierig, Psychologie in abarbeitbare Stufen zu packen. Das funktioniert in der Regel nicht so gut. Lencioni hat das, wie ich finde, relativ gut hinbekommen. Ratet, was die erste Stufe eines hervorragenden Teams ist. Vertrauen. Und Lencioni sagt, wie wird Vertrauen aufgebaut? Durch, Achtung, Verletzlichkeit. Fehler zugeben, okay? Ich finde das Buch klasse, weil es ein Framework bietet, das ich stufenweise abarbeiten kann. Wenn ihr ein bisschen tiefer gehen wollt, dann müsst ihr euch in Führung wirklich weiterbilden. Ein zweiter Tipp, in Anführungsstrichen Literaturtipp, nein, tatsächlich ein Hörtipp. Hört den Podcast Pinguine im Cockpit. Abgesehen davon, dass der sowieso hörenswert ist, empfehle ich euch die Folge 24, Stefan Kowalski, vertritt dort die These, dass Vertrauen durch Hilfsbereitschaft entsteht. Habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht, ob das so ist. Fand ich einen super interessanten Gedanken. Finde ich gut. Hört euch das an. Pinguin im Cockpit, Stefan Kowalski, insbesondere Folge 24. Merkt euch bitte, Vertrauen ist kein Bonus für einen starken Mitarbeiter. Vertrauen ist der Boden, auf dem ein starker Mitarbeiter überhaupt erst entstehen kann. Freunde, Nachbarn, Landsleute, ich weiß ja nicht, wie es euch da draußen geht. Ich habe Schweißperlen auf der Stirn. Ich fand das eine Folge, in der auch für mich viel drin war. Das Lustige ist, dass ich bei dieser Folge vermutlich mehr gelernt haben werde als ihr, weil ich nämlich die Gedanken, die ich im Kopf habe, mal zu Papier bringen musste. Das ist unglaublich schwierig. Und dann auch noch in einer Struktur, die man versteht. Das war für mich also auch ein großer Lernerfolg, diese Folge. Ich hoffe, dass es euch genauso geht. Was kommt jetzt zum Abschluss einer jeden Folge? Frequent Listeners dürften es wissen, es kommt zum Abschluss der Work Hard But Smart Tipp. Jetzt kommt der Work Hard But Smart Tipp, den du ab dieser Woche umsetzen kannst. Der Spielführer-Check. Einmal pro Woche, 20 Minuten. Montagmorgen, nimm dir die Zeit dafür. Stell dir drei Fragen und schreib dir Antworten auf. Welches Verhalten habe ich letzte Woche toleriert, das ich nicht tolerieren wollte? Frage 2. Welchem Mitarbeiter habe ich letzte Woche Verantwortung abgenommen, statt sie zu übergeben? Frage 3. Wo war ich letzte Woche der Engpass? Meine Vermutung ist, dass die Beantwortung der Frage 3 ein bisschen länger dauert. Nimm dir aus dieser Liste eine Sache und mach sie ab sofort anders. Nicht 10 Dinge ändern. Eine Sache. Jede Woche eine Sache. Und nach einem Jahr hast du 52 Dinge verändert. Das ist kein Systemupgrade. Das ist eine andere Kanzlei, das ist ein anderes Unternehmen, das ist ein anderes Leben. Das war Work Hard But Smart, der Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute haben wir über dienende Führung geredet. Nicht als Konzept für Konzerne, sondern als Betriebssystem für Unternehmen, die Hochleistung wollen, ohne sich dafür selbst zu opfern. Drei Säulen: Standards setzen statt senken, befähigen statt beschäftigen, Vertrauen als Vorschuss und nicht als Belohnung. Wenn du eine Unternehmerin kennst oder einen Unternehmer, der gerade am Kämpfen ist und das Gefühl hat, dass das Team nicht funktioniert und die wissen nicht so genau warum, dann schick denen den Link zu dieser Folge. Vielleicht brauchen die das gerade. Und wenn du Fragen hast, schreib mir. Ich antworte dir. Versprochen. Und bis zum nächsten Mal. Denk dran, harte Arbeit ist gut, aber nur smart wird sie wirksam. Work hard but smart. Bis bald.